Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Sprecher hier aus Hamburg, Input Verlag, und Autor ist zum zweiten von viermal Erich Mühsam. In Folge 234, 235 haben Sie ganz viel über das Leben von Erich Mühsam erfahren. Henning Fenske hat aus seinem Vor- und Nachwort gelesen. Das Buch, das ich Ihnen vorstelle, ist eine Neuerscheinung im Input Verlag, hat 320 Seiten und heißt Unpolitische Erinnerungen. Erich Mühsam hat es in den späten 20er Jahren des letzten Jahrhunderts geschrieben. Ja, wir sind bei Folge 267 unseres Podcasts im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 205. Wir sind etwa bei Seite 37 zum Thema Bohème. Stimmt die Definition, dann habe ich nichts gegen meine Charakterisierung als Bohemien einzuwenden. Dann ist aber auch klar, dass Bohème angeborene Eigenschaften von Menschen ist, die sich dadurch nicht ändert, dass der Freiheitswille nicht auf die Führung des eigenen Lebens in größtmöglicher Ungebundenheit beschränkt bleibt, sondern sich in Arbeit für die soziale Befreiung aller einsetzt. Kleine Anmerkung, daran merkt man natürlich, Erich Mühsam ist ein Anarchist. Bewusst oder geahnt, der Rebellentrotz, der Fronde, war bei den Bohemnaturen lebendig, die nur je meinen Weg gekreuzt haben, ob sie sich aus dumpfen Proletarierkreisen, aus bigottischer Kleinbürgeratmosphäre, aus behütetem Bürgerwohlstand oder aus dem Museumstaub adliger Herrschaftsschlösser zur Freiheit der Künste und zur Geselligkeit auf sich selbst gestellter Menschen geflüchtet hatten. Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen und will in diesem Zusammenhang der Beschränkung meines Themas wegen keine Vermutung begründen, warum die Bohème von heute so gut wie völlig unsichtbar ist. Denn die Meinungsbörse im romanischen Café wird im Ernst wohl niemand als den Sammelplatz freier Geister, aus Protest entwurzelter und freiwillig abseitiger ansehen, der das alte Café des Westens oder das Münchner Café Stephanie in Paris und das Café Landolt in Genf gekannt hat. Wenn auch der Schatten der einstigen Bohème in der Gesellschaft meines lieben alten John Höxter aus Erwerbsgründen noch Abend für Abend ein Gruß vergangener Kulturen durch das Industriegebiet der Intelligenz an der Gedächtniskirche geistert. Wer sonst noch aus der Bohemzeit der neuen Gemeinschaft, der elf Scharfrichter, des Peter-Hille-Kreises und der nächsten 10 Jahre hineinlebt ins Gewerkel und Gemächel des Intellektuellentums, das keine Programme entwirft, sondern sich in der Anbetung vorgefundener Programme modern dünkt, der sitzt ironisch schauend und ironisch angeschaut beiseite, fremd an einem Ort, der statt der Zuflucht der Besonderheit das Büro für originelle Effekte zu sein scheint. Ich meide, seit ich mir meine Gesellschaft wieder selber aussuchen darf, ängstlich jedes Literaturcafé. Ehemals suchte ich es auf, um zwischen dichterischer Arbeit und werbendem Eifer für eine Idee den Geist mit der spielerischen Akrobatik von Witz, Aperçu, Abstraktion, Kritik und schlagfertiger Bosheit elastisch zu halten, ihn mit anderen Gedanken zu beschäftigen und zu kneten, als der ernste Teil des Tages von ihm verlangte. Heute, kommt mir vor, ist das Foyer zur Szene geworden. Das Café zur Brutstätte eines katechetisierten Radikalismus, dem es an jeder schöpferischen Radikalität gebricht. Sehe ich in dieser Umgebung wertvollen Überbleibsel der alten Bohème wie Saul Friedländer, Miona, Lotte Pritzel, Max Hermann Neise oder die geniale, ihre ungebändigte Eruptivität halber spießerhaft belächelte Else Lasker-Schüler, wahrhaftig. So finde ich Zurückgebliebenheit und Vergreisung nicht bei ihnen und Zukunft und Erneuerung nicht bei denen, die durch ihre Hornbrillen auf ihre Antiquiertheit herabschauen. Die Absicht, die Erinnerung an Vergangenes zu wecken, hat mich wieder zu Vergleichen mit Gegenwärtigem verführt. Und nun frage ich mich besorgt, ob denn die Resultate all dieser Vergleichungen stimmen können. Ob man mich nicht selbst mit Grund für zu senil halten wird, um die Wirklichkeit von heute mit der von vorgestern vergleichen zu dürfen. Bin ich schon ein zahnloser Nörgler geworden, der den knochigen Gichtfinger erhoben, der nachwachsenden Generation nichts Besseres zu sagen hat als, ja, je nun, als ich noch so jung war wie ihr, das waren ganz andere Zeiten. Bitte, ich kritisiere weder Neues noch Künftiges. Und ich weiß, mein eigenes Streben voll von Neuem und Künftigem. Ich kritisiere auch das Alte nicht, sondern freue mich, dass es gewesen ist. Aber das kritisiere ich, dass man das Gewesene nicht als Gewesenes in Ruhe lässt, dass man die Bohème, die vor einem Vierteljahrhundert lebendig war, nicht als tot anerkennt. So tot, dass man aus ihrem Modder Memoiren ziehen kann und dass man den köstlichen Wein, für den ich selber das Kristall der Zukunft zu schleifen bemüht bin, muffig werden lässt, indem man ihn in alte Schläuche füllt. Die Bohème, deren ich mich erinnere, lebt nicht mehr und sie wird dadurch nicht lebendig, dass von solchen, die sich heute Bohème dünken, ihre Gesten kopiert werden. Der abmessende Vergleich jedoch möge sich in ferneren aus der Belebung der Vergangenheit direkt ergeben, wenn Figuren der Bohème aus dem Nebel tauchen, die keines Vorläufers Epigonen waren. Peter Hille, Paul Scherbart, Friedrich von Schennis, Rudolf Johannes Schmid, Margret Beutler, Franziska zu Reventlow und viele noch, von deren Freundschaft mein Leben reicher geworden ist. Die neue Gemeinschaft ließ den sprühenden Glanz ihres Heiligenscheins rasch matt werden. Weihe in Permanenz schafft Narren, Zeloten und Spekulanten. Die Wohnung in der Uhlandstraße diente uns Jungen immerhin in den weihefreien Stunden als Clubraum zur Selbstbeköstigung. Zuerst hatten Gustav Landauer und ich uns die Erlaubnis erwirkt, dort zu kochen. Mir wurde die Erlaubnis dazu allerdings von Landauer, bald entzogen. Und er, der damals keine Familie hatte, übernahm die Bereitung der Mahlzeiten allein, nachdem ich einmal zur Herstellung von Omeletten alle Milch- und Eiervorräte verrührt hatte, ohne dass die Eierkuchen aufhörten zu zerbröckeln. Ich hatte nämlich eine falsche Tüte genommen und statt Mehl Gips erwischt. Bald fand sich als dritter Mittagsstammgast ein Blumen- und Ansichtskartenmaler Albert Jung ein. Und als Landauer dann zur Begründung seiner zweiten Ehe mit Hedwig Lachmann nach England abreiste, etablierten etliche junge Leute eine reguläre Tischgemeinschaft und eine Anzahl Damen der neuen Gemeinschaft übernahmen je einen Wochentag, um uns mit einem regelmäßigen Mittagessen zu versorgen. Außer mir kamen als tägliche Gäste mein Freund Eduard Wetzel, ein aufgrund etlicher lyrischer Gedichte aus einem Bankgeschäft ausgesprungener Schwärmer, dessen schwarze Augen alle Frauen bezauberten. Er ist jung an einer Lungenentzündung gestorben. Die Architekten Rommetsch und Suppes, Woldemar Haffer, ein christherrenhutischer Richtung, der ebenfalls früh starb, der Maler Dufourne, die Schriftsteller und Dichter Adolf Knoblauch, Dr. Hans W. Fischer, genannt Dr. Frosch, und Otto Albert Schneider. Wir sollten bestimmte Verpflegungsbeiträge leisten, taten es aber selten und ließen uns recht gern von unseren freiwilligen Köchinnen gratis bewirten, am liebsten von der schönen jungen Ludmilla von Rehren, die stets erlesene Speisen auf den Tisch stellte und in die wir samt und sonders verliebt waren. Diese Tischgemeinschaft hatte mit Bohème herzlich wenig zu schaffen. Sie war für die eigentlichen Zigeuner unter uns Verbürgerlichung, für die zu bürgerlichen Wandel hinstrebenden so etwas wie Sturm und Drang. Für uns alle eine Feu-de-Mieux-Angelegenheit, die kennzeichnender für die Entwicklung der neuen Gemeinschaft war als für uns. Die neue Gemeinschaft selbst alterte mit unheimlicher Geschwindigkeit. Die Harz und einige der Gläubigsten erhielten sich ihren Optimismus, andere fanden sich bald enttäuscht. Denn aus dem Überschwang des Sternenflugs zu neuen Lebensformen wurde Gewöhnung und in Jugendstil, der dazu mal revoltierend modern war, gekleidete Spießerei. Regelmäßig zweimal wöchentlich gab es Vortragsabende, bei denen manchmal ausgezeichnete Köpfe ausgezeichnete Gedanken entwickelten. Martin Buber zum Beispiel, noch sehr jung, aber schon priesterlich versonnen, sprach im modernen Geist von altjüdischer Mystik. Dr. Magnus Hirschfeld erzählte von sexuellen Absonderlichkeiten, die beim Namen zu nennen damals noch grauenvoll verwegen schienen. Es gab sehr interessante und wertvolle Diskussionen, aber der Freiheitsdrang derer, die im Orden vom wahren Leben grundstürzende Erschütterungen von Himmel und Erde fördern und feiern wollten, blieb ungestillt. Kritik schuf Verstimmung und der Zorn der Eiferer wandte sich nicht gegen das Kritisierte, nicht dagegen, dass schöngeistige Damen sich gewöhnten, mit Häkelarbeiten dabei zu sitzen, wenn Julius Hart unsere Seelen mit Alleinheit impfte, nicht dagegen, dass spleenige Weltreformer zu Dutzenden in der neuen Gemeinschaft ihre Traktätchen zu verhökern suchten, sondern gegen uns, junge Stänkerer, mit dem Eigensinn des unbestechlichen Idealismus, die wir Verwirklichung forderten und die Gemeinschaft der Vereinsversimpelung anklagten. Die Idee, auf eigener Scholle Verbindungen von Arbeit und Verbrauch zu schaffen, lockte sogar Makler herbei, die mit sauber ausgerechneten Voranschlägen in der Tasche an Sonnenwendfeiern draußen in der Mark teilnahmen und zwischen Chorgesang und Weiherede ein smartes Grundstücksgeschäft anregten. Schließlich versackte die ganze Siedlungsidee in einem Kompromiss, der den Bohem-Charakter des Plans, Menschen fern aller Konvention ein freies Leben in selbstgewählten Formen führen zu lassen, zur komischen Karikatur verzerrte. Statt Land zu erwerben, wurde in Schlachtensee ein Säuglingsheim gemietet, dessen Räume nach Bedarf und Zahlfähigkeit unter die Familien verteilt wurden, welche sich bereit zeigten, die Überwindung der Gegensätze durch Benutzung einer gemeinsamen Küche vorzuleben. Auch ein paar junge Adepten der neuen Weltanschauung durften mit hinausziehen. Ich gehörte nicht mehr dazu, war aber in der ersten Zeit noch häufig als Gast draußen und sah ingrimmig und höhnend die erträumte Herrlichkeit in einem Lustspielpensionat grotesken Kalibers dahinschwinden. Ein paar schöne Feste und künstlerische Veranstaltungen konnten die ursprüngliche Idee nicht retten. Ein großes Verdienst bleibt den Brüdern Hart und ihren Schlachtenseer Gefährten. Sie richteten in einem neben dem großen Würfelbau des Sanatoriums gelegenen kleinen Wirtschaftsgebäude für Peter Hille einen netten wohnlichen Raum her, wo der Dichter bis zu seinem Tod befreit von der Sorge um Miete und Ernährung das Dasein gewissermaßen eines geselligen Eremiten führen konnte. Er hat dort draußen noch wundervolle Dichtungen geschaffen und erlebte unter den Föhren des dunklen Waldes beim Schlachtensee die Aufführung zweier seiner merkwürdig traumhaften, märchenzarten und bildstarken dramatischen Skizzen. Die literarische Abteilung der Berliner Freien Studentenschaft hatte das Freilichtspiel veranstaltet und ich war zusammen mit ihrem Vorsitzenden Ludwig Rubiner ausersehen worden, Regie zu führen. Die Hauptrollen wurden von dem damaligen Studenten, dem jung gestorbenen Dichter Sigmund Kalischer und seiner späteren Frau Bess Brenk gespielt. Die Sphärenmusik wurde von einem im Gebüsch versteckten Harmonium geliefert. Das Publikum setzte sich aus der literarischen und künstlerischen Elite Berlins und massenhaft Studenten zusammen. Ich hielt eine Ansprache an das unter Bäumen gruppierte Parkett und wurde dann in der Zeitung darüber belehrt, dass man dabei nicht die Hand in die Hosentasche zu versenken habe. Heinrich und Julius Hart machten die Honneur als Gastgeber und Peter Hille war glücklich. Ein Fotograf aber wollte ihn für ein illustriertes Blatt aufnehmen und durfte es erst, als Rubiner und ich aus dem Wald herbeigerufen waren, denn Peter Hille erklärte, dass wir als Mittäter mit auf das Bild müssten. Das Schlachtenseerheim der neuen Gesellschaft löste sich nach wenigen Jahren auf. Wird einmal die Geschichte der deutschen Künstlerbohème um die Jahrhundertwende geschrieben, so wird es nur Peter Hilles wegen hineingehören. Über ihn und seine Freunde wird noch in anderen Zusammenhängen zu berichten sein. Mir ist die Gestalt dieses kindlichen Weisen, der mich seiner Freundschaft gewürdigt hat, zu lieb, um die große Zahl der von ihm handelnden Anekdoten bereichern zu mögen. Wenn irgendein Mensch, der mir begegnet ist, als Genie bezeichnet werden darf, so Peter Hille. Alle Geschichten, die man von ihm erzählt, stammen aus den Eigenschaften, die sein Genie begründen, aus den gleichen Eigenschaften übrigens, die ihn als typischen Vertreter jener Bohème erkennen lassen, die unter den Wirrnissen der Gegenwart verschwunden zu sein scheint. Diese Eigenschaften, deren Personifizierung Peter Hille war, sind: Leben aus der Eingebung des Augenblicks, zeitlose Hingabe an Welt und Menschheit, Verbundenheit mit allen Leidenden im Wissen um Freiheit und Glück. Louis Corinth hat Peter Hille gemalt, ein Porträt des Menschen, ein Bild des Dichters, ein Symbol der Bohème. So, das war das Kapitel Bohème und ich beginne noch mit dem nächsten Kapitel, das wir dann nächste Woche fortsetzen. Das hat den gleichen Titel wie der Untertitel des Buches und politische Erinnerung hat ja den Untertitel Namen und Menschen. Also das Kapitel Seite 40, ich lese bis Seite 42, Namen und Menschen. Im Sommer 1900 war ich als Apothekergehilfe in Blomberg, einer kleinen lippe-detmoldischen Stadt im Teutoburger Wald, tätig. Mein Gehalt erlaubte mir das Halten zahlreicher Zeitschriften und die Anschaffung der Bücher, die ich darin empfohlen sah. Der geistige Ertrag der Lektüre wurde in den Briefen zu verarbeiten versucht, die in schneller Folge mit Kurt Siegfried gewechselt wurden. Der saß noch in Lübeck und ochste stöhnend an den Kenntnissen, die zum Abiturium zur Auswahl stehen sollten. Er fand aber doch die Zeit, die von mir angepriesene Literatur auf ihren Wert zu prüfen, mir seine Entdeckung mitzuteilen und die Verse, die ich an meinen freien Tagen auf den Wanderungen zum Arminius-Denkmal der noch ziemlich spröden Muse abrang, mit dem Bestreben zu kritisieren, seine freundschaftliche Bewunderung hinter warnenden Einschränkungen des Lobs zu verbergen. Da gab es Hinweise auf die neueste moderne Lyrik und Ratschläge, was ich von Demel und Lilienkron, Falke, Dottendai, Franz Evers und den Allerjüngsten wie Ernst Schnur oder Richard Schaukei noch alles lernen könnte. Dabei entspannen sich dann Debatten über die Moderne allgemein und ihre Vertreter in der neuen Dichtung speziell. Doch glaubte ich kaum, dass unsere Urteile für die Abschätzung der Literatur um die Jahrhundertwende irgendwie anders brauchbar wären als zur Ausstellung von Vergleichen unserer 19- und 22-jährigen Begeisterungsfreudigkeit mit der gleichaltrigen Abgeklärtheit des literarischen Nachwuchses von heute. Vielleicht sind wir 50-Jährigen nicht mehr imstande, die Jugend zu begreifen, aber es will mir scheinen, als ob der Teil der literarisch und künstlerisch bewegten 20-Jährigen, dessen Leidenschaften nicht in irgendeiner Pachtung von den ungeheuren sozialen Geschehnissen der Gegenwart entflammt sind, den Enthusiasmus und die Fähigkeit zu bedenkenloser Bejahung überhaupt hätte vertrocknen lassen. Was uns betraf, so war unsere naive Gläubigkeit, unsere Bereitschaft anzuerkennen, zu bewundern, zu preisen, unbegrenzt. Von wem in der Gesellschaft im Magazin für Literatur die Rede war, galt uns als Berühmtheit. Zu allen Berühmten aber sahen wir in Ehrfurcht auf. Eine Postkarte von Richard Demel, auf der er mir noch in meiner Lehrlingszeit für einen hymnischen Brief dankte, war ein beneidenswertes Heiligtum. Und als mir Siegfried dann schrieb, er sei in Hamburg gewesen und habe Detlef von Lilienkron besucht, der unendlich nett zu ihm gewesen sei, da war es, als hätte sich der Tempel des Ruhms uns selber erschlossen. Übrigens hat Lilienkron dem jungen Lübecker anhaltende Sympathie entgegengebracht. Ich lernte ihn später ebenfalls kennen. Er brachte das Gespräch sofort auf meinen Freund und nach dem Tod Siegfrieds erhielt ich einen sehr warmen und herzlichen Brief von dem Dichter. Lilienkron gehörte zu den Berühmtheiten, die persönlich nicht enttäuschen. Er war kindlich glücklich über jedes Lob, das ihm zuteil wurde. Kritiklos bereit, selbst zu loben und völlig frei von Anmaßung, Selbstgerechtigkeit und Neid. Das letzte Quartal meiner pharmazeutischen Laufbahn war ich in Berlin engagiert, in einer Apotheke am Weddingplatz. Die Absicht, zum 1. Januar 1901 den Beruf aufzugeben, stand schon fest, als ich die Berliner Stelle antrat. Wie das eigentlich sein würde, wenn ich nun mein Brot als freier Schriftsteller suchen sollte, davon hatte ich nur sehr dunkle Vorstellungen. Die wenigen Menschen, denen ich mich anvertraute, rieten mir dringend ab, auch Siegfried, dessen materialistische Besorgnisse mich ärgerten und meinen Trotz versteiften. Hans Land, dem ich mit einem Novellenmanuskript einen Brief mit meinen Nöten und Konflikten schickte, ermahnte mich in der Antwort ausführlich, ich solle das Heer des geistigen Proletariats nicht vermehren helfen. Dass er dazu aber fand, dass meine eingesandten Geschichte irrelevant und als Beitrag seiner Wochenzeitschrift abzulehnen sei, das kränkte mich so, dass ich von dem Entschluss, ihn persönlich aufzusuchen, abstand. Ich habe Hans Land erst Jahre später persönlich gesprochen. Er wird wohl erst jetzt erfahren, wie viel Verstimmung er vor 27 Jahren in einer vertrauensvollen und ringenden Seele aufgeführt hat. Dieses Kapitel Namen und Menschen werde ich nächste Woche fortsetzen. Für heute, der Podcast ist etwas länger geworden, bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuhören. Das Buch von Erich Mühsam, Unpolitische Erinnerungen, gibt es im Input Verlag. 320 Seiten, 24 Euro, Hardcover, Fadenheftung, Leineneinband und einige Kalligrafien. Schauen Sie sich in Ihrer Buchhandlung an, empfehlen Sie das Buch und auch diesen Podcast gerne weiter. Nächste Woche kommt der Podcast Nummer 268, Folge 3 von 4 zum Thema Erich Mühsam im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 206. Vielen Dank, aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plenz.